Ich möchte Sie heute Morgen grüßen mit einem Wort aus dem 23. Psalm. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Ich wünsche Ihnen, dass sich dies bei Ihnen heute Morgen erfüllt. Wir wollen miteinander singen vom Lied 92, die Verse 1 bis 5. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir heute Morgen danken. Wir freuen uns an diesem wunderbaren Morgen, in dem Sonnenschein und an der Welt, die du so schön gemacht hast. Wir danken dir für unser Leben, für die Menschen um uns her, für Essen und Trinken, für alle Gaben. Und wir freuen uns, dass du deinen Sohn Jesus Christus eingesetzt hast und ihm alle Macht gegeben hast, im Himmel und auf Erden. Du hast uns die Türe zu dir geöffnet an dein Vaterherz. Und da wollen wir dich jetzt bitten, weil so viele auch in unserer Mitte müde und bedrückt sind, erquicke du sie jetzt. Führe du sie zur frischen Quelle. Und gib ihnen einen Trunk, der sie nicht nur erfrischt für kurze Zeit, sondern der das ganze Leben verändert. Lass du geschehen, dass diese Zeit jetzt, wo wir in deinem Namen zusammen sind, uns viel gibt, ja, dass es Frucht trägt für die Ewigkeit. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das bringen, was jeden von uns bewegt. Herr, wir danken dir, dass du satt machst. Amen. Zweite Mose 17, unsere Schriftlesung, wenn Sie in den ausgelegten Bibeln aufschlagen auf Seite 84. Zweite Mose 17, Vers 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Raphidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Wir singen das Lied 423, die ersten drei Verse. Überall in der Welt ist es Brauch, in Gottesdiensten, dass die Christen die Bibel vor sich haben. In Deutschland ist dies merkwürdigerweise keine Übung. Wenn sie aufschlagen, haben sie mehr Gewinn davon. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Im Neuen Testament, Seite 106. Aber am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief: Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie die Schrift sagt. Damit meinte Jesus den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Herr, wirke so in uns heute durch dein Wort. Amen. Es gibt Bücher, die hat man in seiner Kindheit gelesen und die vergisst man nicht. Eins dieser Bücher, das mich immer noch beeindruckt und wo ich immer wieder dran denken muss, stammt aus der Zeit, als die Flugzeuge laufen lernten, so die ersten Pioniere der Luftfahrttechnik. Und da war einer, der einen Weltflug geplant hat mit einer einsitzigen Junkersmaschine mit zwei Schwimmern unten an den Füßen dran. Das war eine abenteuerliche Reise. Und das Buch von Hans Bertram hatte den Titel Flug in die Hölle. Das war deshalb die Hölle, weil er in der Wüste Nordaustraliens an der Küste notlanden musste. Ich meine, es seien 50 Tage gewesen, wo er dort oben völlig verlassen war und nichts mehr hatte. Keinen Menschen und niemand wusste, wo er war. Und er beschreibt das, wie er sich in eine Höhle rettete und am Morgen den Tau von den Flügeln des Flugzeugs abwischte. Das war das Einzige, was ihn noch laben konnte in seinem schrecklichen Durst. Ob Sie noch wissen, was Durst überhaupt ist? Das muss man wieder erzählt bekommen von so einem Mann, wie da die Halluzinationen kommen, die Tagträume, wie die Nerven reizbar werden, wie man plötzlich in tiefste Depression verfällt und sagt, ich will nichts mehr. Jesus hat diesen Durst, der im Morgenland sehr bekannt war, in der großen und brutalen Hitze und in den Wüstengegenden, zum Bild genommen für das Leben der Menschen. Und da ist das beschrieben, was Menschen oft empfinden. Genau das. Solche Trugbilder, die einen kurz hypnotisiert, bestechen und dann kurz darauf die schrecklichste Depression, es hat doch gar keinen Wert zu leben, gib doch auf, es hat alles sowieso keinen Sinn mehr. Und dann liegt man da und wartet, ob nicht doch irgendwo ein Trunk kommt und man etwas mitbekommt. Flug in die Hölle, ohne Wasser kann man nicht leben. Man spricht heute oft davon, dass wir an die Grenzen gestoßen seien in der modernen Welt und der Mensch sich nun damit abfinden müsse, dass er nicht alles machen könne. Das stimmt sicher, wenn wir an die vielen Ansprüche denken, die wir uns gestellt haben. Aber an der einen Stelle wollen wir nachfragen, ob es doch noch Lebenserfüllung gibt, Lebensfreude, Befriedigung, satt werden mit all meinen Erwartungen, nicht an den Konsumgütern der modernen Gesellschaft, nicht im Sozialstaat, der mich versorgt und der immer mehr schenkt, sondern in meiner Lebenserwartung, dass sich mein Leben lohnt, das ist mein Durst. Und ich will mich nicht an Tagträumen erbauen. Und ich will nicht in Depressionen fallen, ich will wissen, wo gibt es etwas. Und da will ich dieses Wort Jesu heute auslegen für uns. Zuerst dieser Befehl, komm, komm, komm zu mir. So ruft Jesus. Dann gibt es heute viele Angebote. Ich schaue immer wieder, wie die jungen Leute ja doch ganz glücklich sind mit den vielen Möglichkeiten, die sie für ihr Leben bieten. Was wird ihnen heute geboten? Leb dich aus, komm, frag nicht nach rechts und links. Genieße, suche Lusterfüllung, dann wird dein Leben glücklich und schön werden. Das ist für uns so schwer, die wir bittere Erfahrungen gemacht haben. Die jungen Leute glauben uns das nicht. Und vielleicht sind wir oft auch nicht ehrlich, dass wir sagen, wir haben viel von dem gekostet, was ihr probiert. Aber es ist Bitterwasser. Man kann ja zwei Gläser Wasser haben und sie anschauen und sie sehen beide sehr schön aus. Überhaupt kein Unterschied. Aber das eine ist abgestandenes Wasser und das andere ist Quellwasser. Man merkt es erst, wenn man es trinkt. Und das ist schwer, dass man immer wieder probiert, um dann enttäuscht zu sagen, nein, da lag es nicht drin. Ich habe lange gemeint, das sei das, was mich erfüllen und erquicken könnte. Aber das ist nicht das Wasser. Ich habe lange darüber nachgedacht, wo heute bei Ihnen der Durst liegt. Ich weiß gar nicht, ob das immer so die Situation der meisten von Ihnen ist, dass Sie noch diese unheimliche und ungebrochene Lebensgier haben, die sagen, komm, nimm von dieser Welt. Sind nicht die meisten von Ihnen sehr gebrochen und enttäuscht? Das, was Sie empfinden als Lebensführung, wird Ihnen mehr und mehr zur Last, die Sie gar nicht mehr schleppen können. Ich habe gestern Abend einen Anruf erhalten, ich darf das so weitergeben. Und eine Familie, die auch immer unsere Kassette hört, die früher hier in unserer Gemeinde war. Da hat die Schwester gesagt, ich will Ihnen nur sagen, der Mann hat eine Gehirnerschütterung durch einen Unfall, die Frau liegt krank und das Kind, da wissen die Ärzte nicht mehr. Es hat einen Virus, liegt in der Uniklinik. Beten Sie. Ist das nicht die Situation, wo man dürstet? Was ist denn jetzt noch das, was meinem Leben Sinn und Frieden geben kann? Und viele sind doch in der Trauer und geschlagen und krank und müde. Da geht es gar nicht mehr um diese unheimliche Lebenslust. Wenn dann Jesus ruft, komm zu mir, dann meint er, dass es gar keine andere Erfüllung gibt für ihr Suchen als er selbst. Er hat es ja damals gerufen, mitten in einem wunderschönen Tempelgottesdienst. Ich bin froh, dass Sie es nicht so machen wie Jesus und wir sollten ihn nicht kopieren, denn das war nur ihm erlaubt. Mitten im Gottesdienst einen Zwischenruf zu machen, das Laubhüttenfest war das größte Festen, wurde bei den Juden als das Fest bezeichnet. 7 Tage hausten sie in Zelten und Hütten, die sie aus Zweigen machten. Und die Gottesdienste gehörten zum vollkommensten. In der Abenddämmerung setzten die Leviten sich auf die 15 Stufen, die vom Vorhof hinaufführten zum Heiligtum und spielten auf ihren Zimbeln. Und dann wurden 4 Leuchter angezündet und dann leuchtete das Licht in diese Abenddämmerung Jerusalems hinein. Und dann war dem Volk das alles wieder lebendig geworden. Wir wandern durch die Wüste, wie unsere Väter durchs dürre Land gezogen sind. Nicht, dass sie das nicht gesehen hätten. Gerade in diesen Tagen war ja eine Erinnerung an die alte Ernte noch da, hinter diesem Laubhüttenfest. Darum zogen sie ja hinaus in diese aus Laub gebauten und aus Zweigen gebauten Hütten. Aber die anderen Dinge erinnern mich doch an dieses trostlose Wandern über die spitzen Steine und durch den Sand und durch die Hitze. Und da geht das Licht Gottes uns voran. Und dann kam der Höhepunkt des Festes, der letzte Tag, der herrlichste Tag, wo die ganzen Festpilger noch hinuntergezogen sind an den Teich Siloa und der Priester mit der goldenen Kanne Wasser schöpfte und es hinauftrug und dann über den Brandopferaltar ausleerte. Unser Herr gibt Wasser in der Wüste. Der Herr, der damals am Felsen sein Volk drängte, wird auch heute das Wasser geben. Und da sah Jesus die Menschen an, so wie er sie jetzt sieht. Jetzt mussten sie wieder zurück nach Galiläa, in die judäischen Dörfer, in ihre Berufsaufgaben hinein. Zu Hause waren wieder die Sorgen und Ängste. Und Jesus hat gemerkt, der Gottesdienst, der war es auch noch nicht. Und das Mitsingen war es noch nicht. Und das Zimbelspiel der Leviten war es nicht. Und die schönen Worte waren es nicht.
kommt her zu mir.
Es ist eine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus. Das Einzige, das, was uns erquicken und aufrichten kann. Komm her zu mir. Das ist die Einladung. Und auch dieser Gottesdienst kann nur diesen kleinen Hilfsdienst tun und sagen, komm, geh zu ihm. Und ich bin so froh, dass Jesus sie kennt durch und durch. Auch was sie heute in dieser Stunde bewegt und was sie traurig und müde macht. Komm her zu ihm. Ich habe mehrfach auch da drunten auf der Königstraße die vorbeiziehenden Leute gern mit diesem Wort gegrüßt und da ein paar Gedanken dazu gemacht. Gesagt, wenn dann morgen die Gottesdienstglocken wieder läuten, was soll denn dort geschehen? Das alles hat gar keinen Sinn, wenn Sie nicht zu Christus finden. Wenn Sie nicht sagen können, ich kenne ihn und ich bin bei ihm und er ist bei mir. Das Wasser gibt er und sonst nichts. Die schönen Klänge des Tempelgottesdienstes auch am Laubhüttenfest verrauschen und die tiefen Eindrücke, die unser Gefühl aufwühlen, die verebben. Aber er will mitgehen. Komm zu mir. Das zweite, lösch deinen Durst. Neulich auf einer Wanderung mit jungen Leuten kamen wir auf der Rückfahrt nach Metzingen. Wir hatten einen richtigen Durst. Weiß auch nicht warum, die Sachen, die wir dabei hatten zum Trinken, waren aufgebraucht. Nun ist das ja nicht tragisch. An jedem Bahnhof gibt's einen Wasserhahn. Aber da haben sie Pech gehabt. Die Bundesbahn rationalisiert und da werden als erstes die Wasserhahnen abmontiert. Am Bahnhof Metzingen finden sie keinen Wasserhahnen mehr. Einer unserer jungen Leute sagt, ja, seitdem es keine Dampfloks mehr gibt, braucht man keine Wasserhahnen mehr. Ich weiß nicht, ob das von daher kam, aber da gibt's ja noch eine Bahnhofswirtschaft. Aber es war Samstag und samstags hat die Bahnhofswirtschaft in Metzingen geschlossen. Und dann ging ich an den Fahrkartenschalter und sagte zu der Dame, ja, sagen Sie, wo kann ich denn hier noch Wasser trinken? Dann sagt sie, ja, das müssen Sie gerade auf dem Klo tun. Entschuldigen Sie, aber ich muss Ihnen erzählen. Dann habe ich gedacht, also Wasser trinken und, nein. Dann habe ich gedacht, wie können die Ansprüche heruntersinken? Ich will doch nicht irgendwo Wasser trinken. Ich will richtiges, gutes Wasser trinken. Da passt das wirklich nicht hin. Das genügt nicht zur Befriedigung unserer großen Lebenssehnsüchte. So wie die meisten meinen, ich brauche nur ein paar Dinge. Hauptsache, ich bin gesund. Hauptsache, das löst sich jetzt in meinem Leben. Ich habe nur ein paar Wünsche, die müssen wir jetzt erfüllt werden. Ich suche nur ein bisschen Lebensfreude. Nein, wenn Jesus Wasser gibt, dann meint er, er gibt richtiges, gutes Wasser. Ich muss darüber jetzt mal reden. Was ist denn das, wenn er Durst löscht? Wo kommt denn der Durst überhaupt her? Gerade weil so viel getrunken und konsumiert wird. Es wird ja so viel genommen zur Lebenserfüllung. Ich habe vorhin davon gesprochen, wie viele Menschen in der Angst leben. Was kann mir denn den Durst wegnehmen in der Angst? Dieses Trinken ist doch nur eine bildhafte Ausdrucksweise für die unmittelbare persönliche Nähe, ja für das Eingehen Jesu in unser Wesen. So nah will er uns kommen, die Angst nimmt er oft gar nicht weg. Aber in der Angst ist sein Friede da. Und dann legt er die Hand auf unser Haupt und sagt, ich halte dich, es kann dir nichts geschehen. Als was ich dir helfe zu tragen. Und nichts kann sein, wo ich mich nicht verherrliche. Oder da ist der Schrei des Gewissens, die Bitterkeit, die Wunden längst vergessener Dinge, die wieder aufbrechen. Viele streiten das ab und leugnen das, aber die ganze Unruhe unseres Lebens ist ja oft nur ein Zudecken der dunklen Dinge. Darum sind wir so nervös, weil die alten Dinge nie ans Tageslicht kommen dürfen. Wenn Jesus Wasser gibt, dann bringt er die Anklagen unseres Gewissens zum Schweigen, wo wir uns einfach einmal stellen müssen, das war nicht recht, das war ungut, das war falsch, das war Sünde. Und immer wieder, wenn man dann aufwacht, unter der Anklage der alten Geschichten von längst vergangenen Tagen, dann kommt diese Erquickung für dich, bin ich doch in den Tod gegangen, sagt Jesus. Sieh die Wunden meiner Hände an, für dich. Und wenn man manchmal sagt, wie soll denn die Zukunft werden? Ich weiß das nicht. Es ist alles so sinnlos und leer. Das bewegt manchmal alte Leute, die sagen, ich bin so müde, noch weiterzuziehen. Ich wollte heim zum Herrn. Dann gibt er einen Trunk frischen Wassers. Immer ist dieses Wasser er selbst, nicht andere Dinge. In dieser Müdigkeit und Sinnlosigkeit will er selbst reden. Will er selbst da sein? Will er selbst der Trunk sein? Du bist da. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Nicht Dinge, nicht Gaben, nicht einzelne Stücke wollen wir haben, sondern ihn selbst. Und so hat Jesus versprochen, dass er zu uns kommt. Johannes hat hinzugefügt, er hat es viel später dieses Wort verstanden, nach dem großen Pfingstfest. Jesus hat davon gesprochen, wie er durch den Heiligen Geist Wohnung in unseren Herzen machen will. Und dann macht er müde und durstige Leute kräftig und frisch und erfüllt. Es haben viele Gläubige vor uns gern dieses Lied gesungen. Und das verstehen sie jetzt erst. Vielleicht war es ihnen oft fremd. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut gar wunderbar stille fließt durchs Land und dieses Wasser ist klar und rein. Das ist Jesus selbst. Natürlich ist es ein Bild, aber man kann dieses gar nicht anders als im Bild ausdrücken, weil ich da nichts tun muss, als einfach bloß nehmen, aufnehmen. Ein Durstiger kann das doch. Nimm Jesus. Ich kann nicht glauben, sagt einer. Da hilft dieses Bild. Nimm du da, wo dein Durst ist, deine Sehnsucht, deine Enttäuschung. Nimm Jesus hinein in dein Leben. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Und das Dritte, wir sprachen, komm, lösch deinen Durst und erquicke viele. Dieses Bild ist plötzlich auch so, dass es sich überschlägt. Diese Bilder können ein Stück weit uns führen und illustrieren und dann können sie das Ganze gar nicht mehr tragen, weil Bilder viel zu schwach sind für das, was man nur selbst erleben kann. Da spricht Jesus davon, dass die, die eben noch durstend klagten und müde nach Wasser schrien, plötzlich zu Brunnen wurden. Nun wissen wir heute, dass man nach Brunnen bohren kann und man verborgene Wasserquellen finden kann. Das ist aber hier nicht gemeint. Nicht irgendwelche verborgenen Wasserquellen werden gefunden, sondern Jesus kann Menschen, die nichts mehr fertig brachten, die nichts mehr haben und sind, die am Leben verzweifeln, das ist doch illustriert im Neuen Testament. Das waren doch die Leute in der Nähe Jesu. Die werden plötzlich Brunnen. Brunnen, aus denen Wasser fließt. Frisches Wasser. Sprudelt. Wie ist das möglich? Wir denken immer an verborgene Gaben oder Fähigkeiten. Wie oft habe ich die Worte gehört und wird immer einem wieder zugesagt, wissen Sie, ich kann nicht und ich habe keine Gaben und Die denken immer an das, was sie von Geburt mitbekommen haben. Die rechnen gar nicht damit, dass sie Brunnen werden. Sprudelnde Brunnen, aus denen viel, viel Wasser fließt. Wer kommt dies? Wer an mich glaubt? Es ist heute unter vielen Christen die Frage, ganz aktuell geworden, wie kriegt man den Heiligen Geist? Sind dort irgendwelche Zeremonien nötig oder gar Handauflegung durch bestimmte befähigte Leute? Sind dort besondere seelische Erregungszustände nötig, um den Geist Gottes zu bekommen? Jesus, der weiß es doch. Der sagt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer sich im Gehorsam an Jesus bindet und seinen Weisungen folgt, der mit Jesus geht. Glauben heißt doch, ihn als Herrn anerkennen. Da ist schon der Heilige Geist am Wirken. Und da beginnt jetzt ein Wandlungsprozess in uns, man kann nur staunen, der uns zu Segensträgern für unsere Umwelt macht, in unserer dürstenden Welt, Wir haben doch vorhin noch gesagt, die Wüste ist, wo so viele Leute nicht wissen, wo es hingeht. Da plötzlich werden wir solche, die Wasser spenden können. Nicht die Sprüche spenden, nicht die großen Worte machen, sondern die Wasser weitergeben. Das heißt doch, Kraft Gottes, Heiliger Geist wirkt in Taten und Worten und macht sie gewichtig. Was wir tun, sieht so alltäglich aus wie gestern. Wir gehen unseren täglichen Verrichtungen nach und stehen in den Aufgaben, in der Nachbarschaft und im Beruf und wo wir sind. Gottes Geist will ohne Unterlass tätig sein. Er will unser Inneres reinigen, will unsere Gedanken sauber machen, dass sie dem Herrn geheiligt werden, unser Leben gebrauchen. Wenn jetzt das Wort da steht, in der neuen Übersetzung, aus dessen Innersten werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, dann ist nicht gemeint, dass dies nur seelische Dinge sind, sondern heißt das, aus dem Untergrund, ich würde es mit einem modernen Sprachbegriff übersetzen, aus dessen Unterbewusstsein sogar noch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich glaube und weiß, dass der Geist Gottes Menschen bis in ihr innerstes Denken hinein umformen kann. Im alten Luthertext stand das Wort, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wir lieben dieses Wort ja auch so sehr, weil darin sichtbar wird, dass auch unsere Hände und Füße dazugehören, die alltäglichen Dinge unseres Lebens, dass das von Gott gebraucht und benutzt wird zum Dienst für ihn. Der Herr wird dich sättigen in der Dürre, so ist schon im Propheten Jesaja verheißen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Quelle, an der es nie an Wasser fehlt. Das will doch Jesus an dir machen heute. Glaube ihm. Er will sie zum Segen setzen, dafür ist er gekommen. Er will wirken in ihnen, Wohnung machen in ihnen, dass ihr Leib und Leben, ihr Reden und Wirken viel bedeuten kann. Wenn Sie einmal überlegen, wie in den Alpen im Winter die Lawinen abgehen, da genügt oft oben, was ist das, ein kleiner Anlass, ein Vogel oder irgendwas, der die Lawine oben auslöst. Und wenn einmal die Schneemassen ins Rutschen kommen, dann kommt das zu diesem ganzen lawinenartigen Sturz. Wir kennen das ja auch, wenn auf unseren Dächern die Schneebretter hängen und dann plötzlich die Dachlawinen heruntergehen. Irgendwann, oben ist der kleine auslösende Punkt, der auslösende Punkt, wo Gott große Wirkungen in dieser Welt macht, sind einzelne Glaubende, die sich Jesus zur Verfügung stellen. Das ist ganz schlimm, wenn sie meinen, das sei nichts von großer Bedeutung für die Welt. Das wird hineingehen in die Öffentlichkeit, in das Wirken der Umwelt. Das wird die Welt verändern. Wenn der Geist Gottes uns verändern kann und Ströme lebendigen Wassers fließen, das ist das Schlimmste, wenn Christen Christus nicht wirken lassen. Es gibt so Worte, die man sich in seine Bibel schreibt. Sie haben hinten so ein paar leere Seiten in Umschlag, die der Buchbinder freigelassen hat. Ich habe mir seit meiner Studentenzeit in einer meiner alten Bibeln, die ich schon immer benutze, ein Wort von August Hermann Franke aufgeschrieben. Dieser Mann, der vor seiner ersten Predigt so verzagt war in Lüneburg, dass er gar nicht predigen wollte. Und er hat später vielen anderen dieses Wort weitergegeben. Der Geist Gottes will ohne Unterlass tätig sein. Nonstop will er wirken. Wer seine Ströme nicht fließen lässt, kann sich nicht entschuldigen. Öffne du dich dem Wirken Jesu. Nur trinken. Nur trinken. Die Menge des sprudelnden Wassers bei uns im Brunnen hängt davon ab, wie viel wir selber nehmen. Nur das, was wir selbst von Christus genommen haben, wird weiterwirken. Ich bin froh, dass Jesus nicht von Rinnsalen und von Portionen von Wasser spricht. Und nicht mal von Bächlein, die fließen, sondern spricht von Strömen, von einem Mississippi, von einem Nil, der Kraftwerke treibt. Er spricht davon, dass der Geist Gottes in müden und schwachen Menschen viel tun kann. Derselbe Geist, der einen schwachen und fehlsamen Petrus befähigt hat,
Zeuge Jesu zu sein bis zum Martyrium, der einen Paulus umgepolt hat zum Bekenner Jesu. Dieser Geist Gottes will in ihnen wirken. Komm, lösche deinen Durst, trinke und erquicke viele. O Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Amen. Nun singen wir vom Lied Philipp Friedrich Hillers, Jesus Christus herrscht als König, 96, die Verse 5, 7 und 7a. Diese merkwürdige Nummerierung kommt davon her, dass es ein Vers ist, der nur im württembergischen Teil steht. Herr Jesus Christus, du siehst uns, wie du damals diese Festpilger in Jerusalem durchschaut hast. Und es ist so viel ehrliches Mühen und Ringen. Und wir meinen es ja auch so recht. Und haben doch das erfüllte Leben nicht. Und so manche schwere Schläge, die viele von uns belasten, und harte Lebensführungen sind nur ein Zeichen davon, dass wir den Frieden und die Erfüllung nicht gefunden haben. Und nun wollen wir nichts als dich und bei dir das Leben. Du hast versprochen, wer zu dir kommt, der wird Leben und überfließende Fülle haben. Wir möchten dich jetzt bitten, dass das wir selbst erfahren, doch alle, die traurig und verzweifelt sind und mutlos sind. Wir wissen, dass du dich auch verherrlichen kannst in äußerer Not. Und darum wollen wir dich auch bitten. Für alle Kranken, für alle Notleidenden, für alle, deren Leben zerbrochen ist. Wir bitten dich heute auch für dieses Werk des Schwarzen Kreuzes. Und für alle Menschen, die inhaftiert sind. Herr, wir waren oft auch hochmütig und haben herabgesehen auf andere und waren stolz, weil wir meinten, wir wären besser. Und dabei suchst du doch alle Menschen und bist gekommen zu retten und Leben neu zu machen. Gib doch, dass dies noch viele entdecken und finden, auch durch diesen Dienst des Schwarzen Kreuzes, dass viele in den Haftanstalten dich, Jesus, den Herrn finden und selig werden. Wir wollen dich auch bitten für dieses Kind, für die Eltern und für viele andere, die ihren Schmerz im Verborgenen tragen. Verherrliche du dich an uns, dass wir dich auch über den äußeren Lebensführungen rühmen und loben können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 96, den Vers 10. Dienstag ist dieser Abend mit Frau Johanna Dobschi noch als Berlinerin, als Jüdin so viel durchgemacht hat im Dritten Reich und ausgerechnet in dieser schweren Lebensführung zum Glauben an Jesus kam. Ja zum Leben heißt ihr Thema. Mir ist es nur wichtig, dass Sie andere darauf aufmerksam machen. Es ist ein bisschen schwierig, sich bemerkbar zu machen, und viele kennen Johanna Dobschin auch durch dieses Buch, das in 7 Auflagen erschienen ist, wenn Sie es in Ihrem Bekanntenkreis noch weiter sagen, damit es die wissen, die Frau Johanna Dobschin kennen. Wir sind sehr froh, dass es einmal gelungen ist, dass sie da ist. Wir haben heute den neuen Notizenzettel ausgelegt. Wenn Sie den mitnehmen, wenn Sie keinen haben, manchmal auf den Stühlen oder so, wir legen auch nicht zu viel auf, dass es nicht so versessen wird. Nehmen Sie den mit, damit Sie orientiert sind über alle Veranstaltungen. An Pfingsten kein zweiter Gottesdienst und so fort. Das muss man wissen, was da läuft, und unsere übrigen Veranstaltungen. Wir haben einen Ausflug am Mittwoch nach Pfingsten, am Donnerstag nach Pfingsten, der Woche nach Pfingsten, jedenfalls nach Bad Liebenzell zum dortigen Missionsmuseum. Da liegen hinten so Zettel aus, so ein Halbtagsausflug. Wer da gern mitgeht, wir freuen uns, wenn sich auch solche anschließen, die noch wenig Kontakt mit uns haben oder nur als Gäste heute unter uns sind. Genau mir gegenüber am Fenster, dort liegen die Plakate und Handzettel zur Hofacker-Konferenz. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie an Ihrer Garageneinfahrt oder irgendwo in Ihrer Nähe so ein Plakat anbringen können. Am Fronleichnamstag, am 18. Juni, wird in der Liederhalle, im Mozartsaal und im Beethovensaal Ludwig-Hofacker-Konferenz sein. Da haben mir schon manche Leute bei Hausbesuchen gesagt, sagt, ich gehe zwar nicht in Ihre Kirche, aber da staune ich doch, dass Sie so viele Leute zusammenkriegen, dass die kleine Gemeinde sogar in der Liederhalle eine Konferenz macht. Aber das sind natürlich nicht wir, sondern die landesweite Vereinigung. Wie neulich einer im Schlossgarten hat gesagt, du, da macht einer eine eigene Kirche auf, der Ludwig-Hofacker baut da seine eigene Kirche, weil da unser Schild stand. Also, das ist die Ludwig-Hofacker-Vereinigung, die diese Konferenz macht, aber mir ist wichtig, dieser Tag der biblischen Zurüstung unter dem Thema Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, wenn Sie die Plakate und auch die Handzettel mitnehmen, oft sind auch solche davon auswärts, hier können Sie mitnehmen, wir haben genügend aufgelegt heute. Unser Opfer heute, ja, das geben wir selbstverständlich dem Schwarzen Kreuz mit. Ich möchte ein Wort dazu sagen. Es gibt immer wieder Tendenzen in unserer Kirche, wo welche sagen, ja, ist das Kirche oder ist das nicht Kirche? Die freien Werke gehören so fest zu unserer Kirche, Dass sie organisatorisch nicht mit der Kirche verbunden sind, ist der große Segen ihrer Wirksamkeit. Das macht sie frei, unabhängig von allen Rücksichten und Beschlüssen und Gremien, einfach dem Befehl Jesu gehorsam zu sein. Viele und große Aufbrüche in unserer Kirche sind immer durch freie Werke ausgelöst worden. Viele Missionswerke, die in der Kirche, für die Kirche arbeiten, aber organisatorisch unabhängig. Genauso ist das Werk des Schwarzen Kreuzes und die ganzen anderen Werke, die wir kennen, auch viele dieser Missionen, tätig in der Kirche, für die Kirche und frei organisatorisch. Das Schwarze Kreuz, das einen wichtigen Dienst tut in der Betreuung der Gefangenen. Und dahinter müssen wir stehen. Dieses Werk lebt nur von freien Spenden. Und da sollte noch viel mehr geschehen. Ich möchte auch einladen, wenn jemand heute Mittag das möglich machen kann, dabei zu sein bei dieser Festversammlung im großen Saal. Und ich glaube nicht, dass jeder unter uns schon ausgelastet ist mit Dienst. Es werden Menschen gesucht, die Briefkontakte pflegen mit Inhaftierten und später sich konkret um einen Menschen annehmen, der zum Glauben an Jesus gekommen ist oder vielleicht auf dem Weg dorthin ist und ihm dann hilft zu einem neuen Anfang. Das sind Aufgaben, denen wir uns als Gemeinde Jesu nicht entziehen können. Und das ist unsere Aufgabe, hinter die wir uns ganz stellen. Der offene Abend ist heute nicht im Gemeindehaus mit seiner Besprechung, sondern im Dobelgarten, wenn Sie, die Teilnehmer des offenen Abends, gleich die Treppen hochgehen, außen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.